Ja, jetzt ist es gerade eine Woche her, dass die Allianz-Gebetswoche vorbei ist. Und jetzt heißt heute das Thema schon wieder Gebet. Schlechte Koordination, oder? Ja, tatsächlich ist es so, es ist heute, mitgerechnet mit dem 1. Januar, der 5. Sonntag im Monat. Und der 5. Sonntag ist ein Gebetsgottesdienst bei uns. Deshalb eben Thema Gebet. Das Thema, wir sind Gemeinde, Gott hört unser Gebet. Gott hört unser Gebet. Es geht also heute nicht um das einsame Gebet eines Einzelnen, sondern um das gemeinsame Gebet. Das Gebet. Woran denkst du so ganz spontan? Was für Gedanken hast du, wenn du dieses Stichwort hörst? Mal einen kurzen Moment der Stille. Überlegt mal, was kommt so spontan euch an Gedanken hoch? Ich will euch ein paar meiner Gedanken dazu erzählen. Ich selbst, muss ich zugeben, bin kein intensiver Beter. War ich auch nie. Ich brauche in der Regel den äußeren Anlass dazu. Eine Gruppe, eine Gemeinschaft oder irgendeine bestimmte Situation. Und ich bin kein Freund von Regelmäßigkeiten. Also, Tabletteneinnahme zum Beispiel. Ist ein Graus für mich, wenn ich da regelmäßig irgendwas einnehmen muss. Kürzlich eine Woche Antibiotika, alle 8 Stunden. Das war nie 8 Stunden der Abstand. Und ich war so froh, wie die 20 Dinger durch waren. Naja. Und so ist eine Morgenandacht bei mir zum Beispiel auch eher eine unregelmäßige Übung, die oftmals einem bestimmten Tagesgeschehen zum Opfer fällt. Doch wenn wir die Tageslosung und die Andacht lesen, dann beten meine Frau und ich auch für den Tag, für bestimmte Ereignisse oder auch für bestimmte Personen. Und dann fühle ich mich auch vorbereiteter für den Tag. Ein Widerspruch, ich weiß, aber so bin ich halt. Ich werde weiter daran arbeiten. Ein anderer Gedanke für meine eigene Auferbauung und Bestärkung fallen mir dann auch manchmal biblische Geschichten ein zum Thema Gebet. Zum Beispiel Apostelgeschichte 12. Das ist die Geschichte, wo der Petrus verhaftet wird, ins Gefängnis gesteckt und wie ein Schwerstverbrecher von mehreren Wachen bewacht wird. Und was tut die Gemeinde? Sie betet. Das Gebet ist die Waffe der Gemeinde. Sie betet, den Petrus zu befreien. Und tatsächlich, in dieser Nacht tritt ein Engel auf und Petrus wird auf wunderbare Art und Weise aus dem Gefängnis befreit. Woran denke ich noch? In der Schule, im Johanneum, da hatten wir das Herzensgebet, das russische Herzensgebet, also aus der orthodoxen Kirche. Das ist für uns eine etwas befremdliche Geschichte, aber doch auch beeindruckend. Ich will es mal kurz erklären. Es geht darum, einen Satz des Glaubens, es kann auch ein Liedvers sein, immer wieder sich vor sich herzusagen, immer wieder zu wiederholen, zu retardieren, ja, sodass sich das mit der Zeit verinnerlicht. Das kann man beim Gehen machen, ich will es mal vorführen. Zum Beispiel, Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und so kann man das auf einer Wanderung, auf einem Spaziergang immer wieder vor sich her sagen. Und wie gesagt, es soll mit der Zeit sich verinnerlichen. Man kann das auch bei bestimmten Tätigkeiten machen. Mir fällt es zum Beispiel manchmal ein, wenn ich Holz in Regale schlichten muss. Da hat man also so eine Palette vor sich stehen, 78 Kanthölzer, 78 Mal ein Ding aufheben, ins Regal reinstellen. Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. 78 Mal. Ja. Aber so kann man sich auch die Zeit vertreiben. Und es ist bestimmt nicht die schlimmste Art. Von diesem andauernden Gebet, von dieser Verinnerlichung, spricht aber auch Paulus. In irgendeinem Brief spricht er von diesem dauernden Gebet, das sich mit der Zeit verselbstständigt und eine Herzenssache einfach wird. Und dann denke ich außerdem noch, ich denke an die vielen Gebetsgemeinschaften, die ich im Laufe meines Glaubenslebens erlebte. Mit manchmal wenigen, oft mit sehr vielen Menschen, bei denen wir gemeinsam für bestimmte Dinge gebetet haben. Hier in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, auf Freizeiten, verschiedenste Orte, Gelegenheiten. Und ich dränge dran, wie schwer es mir anfangs gefallen ist, zusammen mit anderen laut zu beten. Ich brauchte wirklich Jahre, um diese innere Freiheit zu gewinnen, auch laut zu beten. Aber dann einmal bei einer Freizeit habe ich mich das getraut und ab da ging es dann auch. Aber auch heute noch habe ich manchmal das Gefühl, ach lass das. Gott weiß doch eh alles, was du brauchst und was du willst. Du kannst es mit Worten sowieso nie so gut ausdrücken, wie du es fühlst. Und weniger wichtig war mir auch schon immer die Worte. Gott kennt mein Herz und meinen Sinn. Er weiß, was ich will und brauche. Ich muss nur ihm mein Herz und meinen Sinn hinhalten, vertrauensvoll hingeben und anbefehlen. Der Glaube und das Vertrauen, das ist mir das Allerwichtigste. Und es war mir auch wichtiger immer als artikulierte oder gar liturgisch ausformulierte Worte. So, nun sind wir also hier im Gebetsgottesdienst und ich soll ein paar wenige Worte zu noch weniger Bibelversen finden. Na dann, lesen wir doch mal. Sie stehen in Matthäus 18, die Verse 18 und 19. Den im Programm angekündigten Vers 20 lasse ich weg, denn der befasst sich thematisch schon mit einer anderen Geschichte. Und da steht also, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben hier, obwohl es nur zwei Verse sind, doch auch gleich zwei Verheißungen. Wunderbar. Das ist natürlich eine Steilvorlage für jeden Prediger. Zwei Verse, zwei Verheißungen. Und schon ist alles klar. Und darauf möchte ich jetzt ja auch in etwas eingehen. Die erste Verheißung. Da steht in Vers 18, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Gott hört unser Gebet, heißt es in unserem Thema heute. Und wo zwei unter euch eins werden, Einigkeit führt also zur Erhörung. Wo zwei unter euch. Aber was ist mit dem Gebet des Einzelnen? Auch da gibt es mehr als genug Bibelstellen dazu. Und selbst hier im Matthäus-Evangelium heißt es in der Bergpredigt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Oder im Kapitel 21, Vers 22, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Dein alleiniges Gebet hat also dieselbe Verheißung wie das Gebet von mehreren zusammen. Wo liegt also der Unterschied? Der Unterschied ist der. Hier geht es um die Gemeinde, um die Einigkeit untereinander. Der Text spricht auch von mindestens Zweien. Mindestens zwei müssen sich über eine bestimmte Sache einig werden. Aus einem individuellen Bedürfnis wird also ein kollektives Bedürfnis. Und beide oder alle sind sich ihrer Hilfsbedürftigkeit, ihrer Hilflosigkeit auch bewusst. Sie können es selbst nicht richten. Sie bedürfen also Gottes Hilfe. Es gibt aber noch ein Problem mit diesem Bibelvers. Da heißt es, worum sie bitten wollen, es soll ihnen widerfahren. Das hört sich nach einer Zwangsläufigkeit an. Ein Bitte-Erfüllungszusammenhang. Ich bitte und es wird erfüllt. Oder wir bitten und es wird erfüllt. Wir haben hier eine große Verheißung. Aber dennoch ist es kein Freibrief für uns für absurde Bitten. Deshalb müssen es vielleicht auch zwei oder mehrere sein. Das verhindert abwegige Gedanken und führt zur Klarheit der Bitten. Doch selbst dann gibt es keine automatische Gebetserhörung. Das Gebet ist dennoch kein Automatismus und Gott kein Automat. Gebet rein, Erhörung raus. So läuft es nicht, auch wenn der Bibelvers es zunächst so glauben macht. Und dennoch legt Gott seine Verheißung in das gemeinsame Gebet. Und wir dürfen, mehr noch, wir sollen glauben und vertrauen, dass Gott dieses Gebet erhört und erfüllt. Und nach meiner Erfahrung tut er das auch, in der ihm eigenen Art und Weise, was die Gemeinde stärkt, einigt und voranbringt und in Klammer auch in Gottes Plan passt. Das wird er geben, und zwar zu dem Zeitpunkt und in der Art und Weise, wie es zu der Gemeinde und zu der Situation passt. Und wie gesagt, das zu glauben und darauf zu vertrauen, das ist unser Werk, unsere Aufgabe. Der Theologe Adolf Schlatter sagte passend dazu, auch die kleinste Gemeinschaft hat schon das Gebetsrecht mit der vollkommenen Verheißung. Die zweite Verheißung, Jesus ist mitten unter uns. Ich lese nochmals Vers 19. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich mitten unter ihnen. Eine große Verheißung, die größte überhaupt. Wir sind Gemeinde, heißt es auch in unserem Thema heute. Und da, wo immer Menschen, da, wo wir zusammenkommen, um gemeinsam zu beten, da ist Jesus im Heiligen Geist mitten unter uns. Und kein Wunder, denn da erfüllt sich ja auch all das, was Jesus die Menschen immer gelehrt hat und was uns in der Bibel überliefert wurde. Wo Menschen miteinander beten, da gibt es Gemeinschaft. Jesus hat die Jünger um sich geschart, sie wurden zu einer Schicksalsgemeinschaft. Auch wir haben uns hier als Gemeinde um Jesus gesammelt, weil auch wir irgendwann seinen Ruf gehört haben und gefolgt sind. Und auch wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sitzen gemeinsam im Glaubensboot und erleben gemeinsam, wo Gott uns hinschippert. Und mehr noch, Jesus krönt diese Gemeinschaft durch seine Gegenwart. Wo Menschen miteinander beten, da gibt es Einigkeit. Darüber habe ich vorhin schon geredet. Und nur noch eins dazu. Ich kenne kaum eine engere Form der Gemeinschaft, außer der Ehe natürlich, wo Menschen eins werden, als das gemeinsame Gebet. Und wo Menschen miteinander beten, da herrscht Friede. Wo Menschen eins werden zum gemeinsamen Gebet, da hat der Streit, die Zwietracht, der Hass, der Krieg, keinen Raum. Man kann nicht miteinander beten und hinterher klopft man sich wieder wie die Bürstenbinder. Das gemeinsame Gebet erfordert Frieden und schafft Frieden. Wo Menschen miteinander beten, da gibt es Freude. Da freut man sich an Gott, was er alles herrlich erschaffen hat und was er auch Wunderbares an uns getan hat. Da freut man sich aneinander, was Gott für wundervolle Wege mit jedem Einzelnen von uns gegangen ist. Und da freut man sich, dass man miteinander für all das loben und preisen kann. Und dazu nochmals ein Zitat von Adolf Schlatter, etwas abgewandelt. Jesus ermuntert uns zur Gemeinschaft in ihrer bescheidensten Gestalt dadurch, dass er uns seine Gegenwart zusagt. Wir sind Gemeinde. Gott hört unser Gebet. Ein Wort noch zum Schluss. Das Gebet ist nach außen hin eine scheinbar unspektakuläre Basisarbeit. Und tatsächlich, jedoch ist es das Fundament einer jeden christlichen Gemeinde. Ohne Gebet wird all unser Mühen fruchtleer bleiben. Ohne Gebet werden wir wenig von Gottes Wirken in unserer Mitte erleben. Gebet ist essentiell für uns Christen. Und konkrete Gebetserhörungen zählen dann auch für uns zu den greifbarsten Lebenszeichen des lebendigen Gottes. Eine gebetende Gemeinde zu sein, gehört deshalb zu den Grundanliegen einer jeden Gemeinde. Und jetzt ist es für uns an dieser Zeit, eben diesen gehörten Verheißungen Gottes Raum zu geben, Zeit dafür zu haben, miteinander zu beten und zu glauben, dass er das Gebet auch erhört und dass er mitten unter uns ist. Jetzt gibt es hier Zeit und Raum für unser gemeinsames Gebet. Und jetzt berufen wir uns vor Gott auch ganz konkret auf seine Verheißungen. Gott hört unser Gebet. Amen.